Jeremia 20, Vers 7. Herr, du hast mich überwältigt und bist Sieger geblieben. Herr, du hast mich überwältigt und bist Sieger geblieben. Da muss ja einen gewaltigen Widerstand geben, dass es so ein Wort gibt. Diese kleinen Staubkörner sind fähig, sich da steif zu machen. Gott muss sie überwältigen. Ich zitiere euch aus einem Gedicht, was mir, bis ich Christ wurde, so ziemlich eins meiner Lieblingsgedichte war. Und was die ganze fatale Lage des Gottlosen sehr schön ausdrückt. Das stammt von Kurt Tucholsky, der 35 vor den Nazis nach Schweden geflohen ist und sich dann am Ende umgebracht hat in Verzweiflung. Der berichtet von einem Lehrer mit Namen Kuhle und fragte der was, und der Schüler war dumm und druckste bloß so rum. Dann sagte Kuhle feierlich: Also, du weißt es nicht. So nach dem Essen, da roch ich gern im Stillen meine Zigarre, und dann frag ich mir, in wieso und wie fern und wieso so loft die Karre. Wer weiß das? Heute wählen wir noch rot und morgen sind wir vielleicht alle tot. Also ich ja nicht, denkt jeder. Immerhin, man denkt sich so manches in seinen Sinn. Ich bin, ich werde, ich war gewesen, da hab ich nur so viele Bücher gelesen. Da steht die Wissenschaft auf der Kommode. Wie wird es mit uns so nach dem Tode? Die Kirche kommt gleich eilig gelaufen. Dann gibt es einen Waschkorb voll Philosophen. Das liest man. Da hast du das hinter dir. 300 Pfund bedrucktes Papier. Dann legst du die Weisen bei das alte Eisen und sagst dir wie Kuhle innerlich: Sie wissen es nicht. Sie wissen es nicht. Und das war meine Philosophie bis zum 24. Lebensjahr. Ihr seht, ich kann das noch immer auswendig. Aber der Herr hat mich eines Besseren belehrt. Es ist so, wie die Bibel selbst sagt, in 1. Korinther 2, Vers 14, der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Geiste Gottes. Tot. Mausetot. Du kannst eine Leiche anbrüllen, sie reagiert nicht. Der Vater im Gleichnis vom verlorenen Sohn sagt, mein Sohn war tot, als er dann nachher wieder nach Hause kommt. Und der Gottlose sagt ja auch seinerseits, Gott kannst du vergessen. Wer glaubt denn an sowas? Lass uns essen und trinken und morgen sind wir tot. Es ist also ein unglaubliches, herrliches Wunder, dass wir hier sitzen. Denn da muss bei uns was geschehen sein, sonst würden wir alle draußen rumsausen, im Sonnenschein und unterm Gartenbaum liegen und Pfannkuchen essen, sondern sagen, also lasst uns essen und trinken, was sollen wir denn hier? Die Gemeinden, die sind ja nicht bei Trost. Die Leute, die glauben noch an irgendwas Höheres. Wir sind aufgeklärte Mitteleuropäer. Wissenschaft hat längst bewiesen, alles Quatsch. Das wäre das Normale. Wir sind völlig unnormale Leute. Oder auf den Kopf gestellt, alles um uns rum, was nicht in den Gemeinden sitzt und Gottes Wort hört, ist unnormal. Wir sind die letzten Normalen. Ja, es ist ein Wunder. Es ist ein Wunder, dass wir hier sind. Gott hat uns erweckt. Gott hat bei uns angeklopft. Nach Hiob 33, 16 und 29 schreckt Gott den Menschen zwei- oder dreimal auf. Jeden, sichtlich. Nicht bloß irgendjemand aus dem Reich Israel oder hier in Europa, sondern in aller Welt, ob Missionare da schon hingekommen sind, ob es da eine Bibel gibt. Gott klopft bei jedem Menschen zwei- oder dreimal an, sodass er denkt, da ist was. Und warum klopft an? Damit er vom Licht des Lebens erleuchtet wird. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Bei mir hat er sehr viel öfters als dreimal angeklopft, bis ich dann endlich mich hingestellt habe. Ich dachte, oh, da ist was. Da ist irgendwas. Väterliche Geduld mit einem dickfelligen Sohn. Eine liebe Verwandte erzählte mir, ich war damals im Jungscheralter, wie schön das Leben mit dem Herrn Jesus sei. Gott klopfte an und Wolfram war skeptisch. Du hältst es für möglich, dass irgendein Gott sich für mich interessiert? Ich konnte es nicht fassen. So bin ich auch wieder davongezogen. Ich bin nicht zum Glauben gekommen. Gott hat angeklopft und es war nichts. Als ich 16 war, waren die Sowjettruppen bis an meine Heimatstadt Sommerfeld hinter der Neiße vorgerückt. Meine Mutter sagte, ich weiß von Gott, ich soll hierbleiben mit deiner Schwester. Die war damals 11. Und wir Kinder haben geschrien und gebettelt, haben gesagt, Mutter, du weißt doch, was die Russen mit den Frauen machen. Du bist ja nicht bei Troste. Ich weiß von Gott, ich soll hierbleiben. Also, und ich sollte weggehen. Sie sagte, und du gehst mit den deutschen Soldaten weg, zurück. Sie hatte einen prophetischen Geist, wie wir gleich sehen werden. Also ich ging ließ sie zurück mit dem Schwesterlein und ging mit den deutschen Truppen zurück, geriet in amerikanische Gefangenschaft zum Schluss. Um mich herum sind Leute verdurstet, später noch verhungert. Und ich konnte gar nicht mehr weinen, ich hatte gar kein Wasser mehr. Ich gesagt, lieber Gott, ach guck mal, lieber Gott, es klopft ja wieder an. Lieber Gott, wenn du mich hier nochmal rausholst, dann will ich aber ein ganz anständiger Mensch werden. War kaum draußen. Und derselbe unanständige Mensch. Er klopfte an, es war wieder nichts. Ich kam zurück, fand meine Mutter vor, die hatte gelebt wie unter einer wunderbaren Schutzglocke. Rings um sie rum sind die schrecklichsten Sachen passiert, wie es ja auch bekannt ist. Ihr ist kein Haar gekrümmt worden, meiner Schwester kein Haar gekrümmt worden. Sie haben keinen Tag gehungert, keinen Tag gedurstet, keinen Tag ohne Bett. Und sie war ein Engel unter vielen Sterbenden und Kranken, die in dem ganzen Theater denn da überall in der Gegend rumlagen. Und hat vielen noch den Weg zum Herrn geführt. Der Herr hat sie berufen als Engel für diese Leute. Schau mal, was hast du für eine Mutter. Dann hörte ich sie manchmal hinter der Tür laut reden. Sie machte die Tür zu, schloss sich ein und redete dann mit dem Herrn Jesus. Und ich so als neugieriger Bengel, ich habe dann da immer so manchmal gelauscht und was hast du für eine Mutter? Es machte mir Eindruck. Gott klopfte. Ich kam nicht zum Glauben. Zum Glauben kommen ist ein unverfügbares Wunder und Geschenk. So, jetzt verteilen wir mal hier diese Zettel. Einige Schwestern kennen die, aber ich habe sie nochmal wieder verbessert. Und so lernen sie dann doch immer noch wieder etwas dazu. Ich habe nochmal mit Olli gesprochen, mir liegt es sehr daran, dass diese Bibelarbeit Verbreitung findet. Denn sie hat sich schon oft im Gespräch mit allen möglichen Menschen bewährt. Also, die Vorderseite zu diesem Bibelwort. Herr, du hast mich überwältigt und bist Sieger geworden. Man kann den Menschen sich vorstellen als eine Burg, mit der er sich richtig eingemauert hat und sich verteidigt gegen alles, was von Gott kommt. Unten seht ihr den Burggraben. Da steht drin der Tod, nicht? Das haben wir jetzt besprochen. Der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Reiche Gottes. So, das ist ein ganz großes, wunderbares Geschenk. Wenn dann wenigstens erstmal über den Burggraben des Todes ein kleines Brett gelegt ist, wenn der Herr geklopft hat und man steht tatsächlich auf, so wie es da heißt, nicht? Stehe auf von den Toten, so wird dich Christus erleuchten. Und dann kommt das Wort, der Herr hat mir das Ohr geöffnet. Plötzlich kommt die Stunde, wo einer merkt, jetzt ist die Stunde Gottes da und jetzt will ich hören. So, die erste Verteidigungsmauer, ich habe das mal so systematisch dargestellt, wie das bei den Menschen aussieht. Ganz außen ist erstmal die Front des Gefühls. Dann ein bisschen mehr innerlich die Front des Verstandes. Erst wehrst du dich gefühlsmäßig, dann wehrst du dich noch verstandesmäßig. Und schließlich, wenn du dein Gefühl schon gewonnen ist und der Verstand schon gewonnen ist, dann sagt der Schlingel zum Schluss noch, ihr habt recht, aber ich will nicht. Das ist die letzte, härteste Front des Willens. Die Mauer, die auch noch gebrochen werden muss. Bei manchen ist das mit dem Gefühl nicht so gewichtig. Da ist dann eigentlich schon von Natur aus gar keine große Mauer. Das ist also unterschiedlich. Ich habe es einfach mal so systematisch aufgeführt. Also bei mir war die erste Verteidigungsmauer auch ganz kräftig, die des Gefühls. Mutter machte mir den Vorschlag, mich doch mal mit einigen gestandenen Christen zu unterhalten. Das Herz voller Zweifelsfragen ging ich hin. Und der liebe Bruder, der da saß, mit drei anderen, glaube ich, im kleinen Zimmerchen, ältere Brüder, und ich war ja so ein junger Kerl, der sagte, ja, lieber Rahn, wir wollen gerne Ihre Fragen alle beantworten, soweit wir können, dürfen wir nur eine einzige Frage zuvor an Sie richten. Na, und im Hochgefühl und Übermut der Jugend, na, selbstverständlich, ja. Und er sagte, ist in Ihrem Leben alles in Ordnung? Also ich habe bloß gedacht, wie kommst du so schnell wie möglich aus dieser Höhle heraus? Das ist ja unerträglich. Denn wie bei jedem Gottlosen war bei mir natürlich überhaupt nicht in Ordnung. Nach außen ehrenwert und bürgerlich, hatte eine gute Position als Büchereileiter der Volksbücherei da in Pasewalk. Aber wenn vor aller Augen nur meine Gedanken wie ein Film abgelaufen wären, hätte ich mich nicht mehr sehen lassen können. Ich wusste, was ich für einer war. Sündig durch und durch, wie es bei dem Gottlosen eben nicht anders sein kann. Also ich machte, dass ich fortkam. Das war ein Schlag. Sündig durch und durch, wie es bei dem Gottlosen eben nicht anders sein kann. Also ich machte, dass ich fortkam. Das war ein Schlag. Und jetzt ist es genauso, wie das hier bei diesem der Bild aufgezeichnet ist mit dem Gefühl. Was steht da? Angst vor Gott und Beneiden der Christen. So eine komische Mischung. Ich dachte, Mensch, das sind ja tolle Leute. Junge, vor denen musst du dich in Acht nehmen. Alte Daddys, vor denen hatte ich einen Mordsrespekt. Und auf der anderen Seite die Angst, lass dich bloß nicht mit denen ein. Du kommst ja ins Wanken. Du gerätst ja völlig durcheinander. Machte immer von da an einen großen Bogen um alle frommen Leute. Die Mauer hielt noch eine ganze Weile, die Mauer des Gefühls. Ja, inzwischen war ich schon 24. Da ermunterte mich Mutter, mir doch mal einen Vortrag anzuhören. Sie hatte gemerkt, dass ich mich langweilte. Die erste Mauer des ablehnenden Gefühls, die war nicht mehr so doll. Das waren einfach zu liebe Leute. Nicht? Nun, durch meine Mutter kannte ich ja auch den und jenen aus der landeskirchlichen Gemeinschaft. Also die Mauer war schon kaputt und so ging ich dann also zu diesen lieben Leuten in den Vortrag. Alles war überfüllt. Ganz hinten neben einem großen Ofen war noch Platz für mich. An diesem Abend, Anfang Februar 51, vor 53 Jahren, brach Gott durch meine beiden inneren Mauern. Der Redner erzählte von Perlentauchern in der Südsee. Ohne Atemgerät tauchen sie. Da kommt gerade wieder einer hoch und erzählt seinen Kameraden im Boot, ich habe eine außergewöhnlich schöne Perlmuschel entdeckt, aber sie liegt einige Meter zu tief im Schlamm. Da wagt es ein anderer, taucht, kommt lange nicht wieder. Endlich treibt er nach oben, in der Hand die Muschel. Er ist tot. So tauchte Gottes Sohn Jesus Christus aus der Himmelswelt hinab in den Schlamm dieser Welt. Sucht die Menschen, die in seinen Augen kostbare Perlen sind, und verliert dabei sein Leben am Kreuz aus Liebe. Der Verkündiger erzählte es in Anlehnung an Matthäus 13. Ursprünglich ist es ja andersrum gemeint, dass ein Mensch alles stehen und liegen lässt und Jesus die kostbare Perle sucht. Aber der hatte die Freiheit, das Gleichnis umzudrehen, und durch dieses umgekehrte Gleichnis bin ich zum Glauben gekommen. Da ist der Herr ja überhaupt sehr großzügig, nicht? Da gibt es im Alten Testament den Begriff Pfarre, Lutherdeutsch, das heißt eigentlich Stier. Die Stiere waren die kostbarsten Tiere, die Israel so hatte in seinen Herden. Und also ein Stier, ein Pfarre, wurde zu hochwichtigen, heiligen Tagen Israels geopfert, im Tempel, auf dem Brandopferaltar. Und da gibt es dann eine Stelle, wo es heißt, der Pfarre muss brennen. Er wurde verbrannt zur Ehre Gottes. Und ein lieber Kirchenvorsteher vom Land, ein einfaches Bäuerlein, der Probleme hatte mit diesem fremden Wort Pfarre, der las nun also, und glücklicherweise waren auch entsprechende Leute so in seinem Auditorium, er las dann nun Pfarre, Pfarre, ihr Pfarrer muss brennen, hat er gesagt. Ja, er hatte ja nur zu Recht. Aber es war also, wenn ihr so wollt, eine verdrehte Bibel, nicht? Wie großzügig Gott manchmal ist. Und aus Bibelworten, die so genau gar nicht gemeint sind, doch noch etwas zu seiner Ehre macht. Und plötzlich erschütterte mich die Wahrheit, du bist im Schlamm. Das ging so weit, dass ich dachte, da hat doch Mutter mit diesem Verkündiger geredet, damit der mir anständig mal die Meinung sagt. So stark fühlte ich mich entdeckt. Der konnte doch nichts wissen. Woher wusste der das, dass er mir sagt, du steckst im Schlamm? Ja, wir wissen, dass das kein großes Kunststück ist, für einen Verkündiger zu wissen, dass alle, die vor ihm sitzen, samt ihm selbst, Leute sind, die aus dem Schlamm kommen, nicht? Wenn deine Gedanken wie ein Film vor aller Augen abliefen, ja, das kam mir damals so in den Sinn, depressiv, aggressiv und wartest ziellos im Schlamm herum. Und der Redner, das hat mir auch großen Eindruck gemacht, man hat ja immer so bestimmte Erlebnisse, die einen dann womöglich ein ganzes Leben lang prägen. Ich kannte nur Leute, die also, liebe Gemeinde, und immer so redet. Ich dachte, das kannst du nicht mit ansehen. Was sind das alles für merkwürdige, das ist was für ein Theater. Und der stand da einfach ganz schlicht. Und ein Lehrer, der macht das ja auch nicht so. Liebe Klasse, 2 mal 2 ist 4. Sagt er ja auch nicht. Sondern er erklärt es ruhig und sachlich und vernünftig und erwartet, dass die Wahrheit sich bei den Kindern durchsetzt. Also so macht es hier auch mein Verkündiger. Er war wie du und ich. Ich dachte, Mensch, der ist normal. Das fand ich schon mal gut. Und dann redete er so und sagte, also, nun könnte ja jeder, der hier zuhört, prüfen, ob etwas daran ist, dass es da jemand gibt, der die Menschenperle aus dem Schlamm rausholt, bearbeitet, sodass sie anfängt zu glänzen und ihre eigentliche Schönheit zu zeigen. Man brauche Jesus Christus nur zu bitten, Herr, hol mich aus dem Schlamm, reinige mich und mach eine Perle, eine schöne, strahlende Perle aus mir. Also musste ich meinen Verstand nicht opfern, wie ich mir das früher mal so vorgestellt habe. Glauben heißt nicht wissen und dann musst du dich ganz dumm stellen und dann kannst du es vielleicht glauben. Nein, ich konnte ja mit meinem ganzen Verstand einfach dem Herrn das so sagen und ihn bitten und dann würde ich ja herauskommen, was nun los ist, wenn ich das von Herzen so auch täte. Und man kann ja so weit gehen, das habe ich mir dann später überlegt, wenn du das so schlicht machst, wie der Herr sagt, ich stehe vor der Tür, klopfe an, zu dem, der mir auftut, will ich eintreten. Wenn du das alles so machst und der Bibel vertraust und den Christen vertraust und es passiert überhaupt nichts und es stellt sich heraus, dahinter ist nichts, das ist religiöser Wahnsinn. Es ist nichts, was da erzählt wird. Dann hast du ja auch noch was gewonnen. Nämlich die Erkenntnis, dass das alles Quatsch ist. Ist ja auch nicht schlecht in einer Welt voll Lüge, dass man die Lügen alle so entlarvt nacheinander. Und außerdem lebst du dein Leben ja so weit auch weiter, also nicht mal dein Leben hast du denn verloren. Also was riskierst du denn eigentlich? Du riskierst ja noch nicht mal was. Du bist ja in jedem Fall noch ein Gewinner. Ja. Er, der Herr, soll da sein. Und sich für so einen wie mich interessieren. Und noch bevor ich überhaupt anfing zu beten, ich ging dann raus, die Menschen gingen alle nach Hause, ich stand da in Eis und Schnee draußen an der Stadtmauer in der Dunkelheit und der Teufel kämpfte und der Herr kämpfte in meiner Seele und der Teufel sagte, also jetzt lass dir doch bloß nichts erzählen hier. Geh nach Hause, das waren bloß ein paar Schritte bis ins Elternhaus. Geh nach Hause und morgen bist du wieder normal. Und der Herr sagt, jetzt probierst du es aus. Ich fing an zu weinen für mich und habe dem Herrn mein ganzes Leben gegeben, meine Sünde bekannt und ihn gebeten, mich herauszuholen aus dem Schlamm. Bin ich nochmal mit meinem Ältesten dieses Jahr vor ein paar Wochen da gewesen und bin ich nochmal zu meinem Geburtsort gegangen, an den alten Zaun, wo ich damals gestanden habe und habe dem Herrn noch wieder gedankt, was für eine Gnade. Das ist doch logisch, eine kaputte Uhr bringt man zum Uhrmacher und ein kaputtes Geschöpf bringt man zum Schöpfer. Und so haben wir es dann viele unter uns erlebt und ich auch. Ja, und damit ist dann das gleichzeitig auch die große Mauer des letzten, die letzte große Mauer gestürzt, da wo dieser kleine Pfeil ist, der immer andeutet, wie Jesus die Mauer kaputt macht. Ich bin's, der mit dir redet. Nicht? Wenn ein Mensch merkt, jetzt redet Gott. Das ist hier kein Vortrag, wo Menschen irgendwelche Meinungen äußern. Der Herr selber redet mit dir. Und dann stürzt die Mauer des Gegenwillens, des Eigenwillens ein. Und der Herr herrscht endlich. Herr, du hast mich überwältigt und bist Sieger geblieben. So, und innen drin, das habe ich mal für die Jungscha so formuliert, der Narrenkönig auf dem Misthaufen, das große Ich, es redet stolze Worte, dahinter ist nichts und das ist närrisch und produziert nur Müll, der Narrenkönig auf dem Misthaufen. Am nächsten Tag fragte ich meine Mutter, sieh mich doch mal an, merkst du nichts? Es war so hell und klar in mir. Ich wusste, dass ich eine Perle in der Hand Jesu war, die er schätzte, die er in den Himmel bringen würde, nach oben, Depression und Aggression waren, bis auf kleine Rückfälle, die ich dann so im Laufe meines Lebens immer noch mal wieder hatte, wenn ich es mir leistete, von Jesus wegzugehen, dann war der alte Löwe wieder los. Aber im Grundsatz war das alles weg. Und ich dachte, Mensch, du hast dein ganzes bisheriges Leben eine ziemlich dunkle Sonnenbrille aufgehabt. Du hast immer alles bloß duster gesehen. Die Sonnenbrille ist weg. Jetzt siehst du plötzlich alles ganz hell. Also ich stellte mich meiner Mutter gegenüber in der Küche. Sag, Mutter, guck mich mal an. Ich dachte, das müsste so nach außen strahlen. Sie guckte mich so neugierig an. Ich dachte, ja, was meinst du denn? Also so deutlich war es noch nie nach außen gedrungen. Aber so stark war meine innere Verfassung, dass ich das für möglich hielt. Na, dann habe ich ihr das erzählt und dann fielen wir uns in die Arme. Und dann war es alles so wunderbar. Du bist dann auch geblieben, bis sie dann zum Herrn gegangen ist. Ich entschuldigte mich bei meinem Onkel, den ich angegriffen und bestohlen hatte. Er antwortete, den Brief habe ich mir immer noch bewahrt. Von dir hätte ich am wenigsten einen solchen Brief erwartet. Und habe ihm das Geld erstattet. Ja, auf den Innenseiten der Mauern liest man, was nun gilt, oberhalb des Narrenkönigs. Ganz außen, in der Mauer des Gefühls, singt und spielt dem Herrn in euren Herzen. Nicht? Dann ist die ganze Gefühlswelt umgedreht und das wollen wir uns auch nicht nehmen lassen, dass wir singen und uns freuen im Herrn, insbesondere in Zeiten, wo uns eigentlich gefühlsmäßig nicht so sehr danach zumute ist. Dann hört euch Kassetten an, dann singt mit und lasst euch nicht irritieren. Und die Mauer des Verstandes. Wir haben die Liebe Gottes erkannt. Jetzt endlich ist der Verstand richtig genordet. Jetzt wird alles so eingeordnet, dass alle Dinge richtig Hand und Fuß bekommen und wir mit dem Leben gut fertig werden können. Und die Mauer des Willens, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Jetzt geht es endlich danach, was der Herr will. Denn er hat die größere Übersicht, er macht keinen Fehler und je mehr du dich von ihm leiten lässt und nach seinem Willen fragst, umso mehr Kurven und überflüssige Leerzeiten wirst du haben. So, wenn man nun das Blatt gegen das Licht hält, dann sieht man das närrische Ich durchkreuzt. Und dreht man es um, zeigt sich, dass aus der traurigen Burg ein wunderschöner Garten werden kann. Leider gibt es auch Christen, die sich noch mehr mit dem alten Schutt ganz links beschäftigen, jetzt auf dem zweiten Blatt. Leute, die immer noch jammern über das, was alles falsch war. Das ist vielleicht nochmal ein Rat wert. Es ist ein Unterschied zwischen vergeben und vergessen. Mir fallen also urplötzlich auch irgendwelche Schandtaten ein, die früher mal waren, oder wo ich mich so furchtbar geschämt habe, oder wo jemand mich so furchtbar verletzt hat. Nicht? Und dann ist die ganze alte Gefühlswelt, die da wieder ins Schwingen kommt und nach oben kommt, so als wenn sie noch da wäre. So, dann muss ein Christ beherzt sich dem Herrn zuwenden und sagen, du hast es vergeben, es ist alles unter deinem Blut, du hast es ins Meer versenkt. Mit den ganzen Umständen alles abgegeben und ich werde mich hüten, jetzt noch da zu angeln. Jetzt ist Schluss. Ich wende mich dem zu, was jetzt vor mir liegt. Nicht geschickt zum Reiche Gottes, wenn er nach hinten blickt, der Christ, sondern nach vorne und weitergegangen. Man darf sich also nicht durch Erinnerungen durcheinander bringen lassen. Nicht? Gut, es ist dir eingefallen. Schluss damit, wieder weiter nach vorne. Ja, nun ist es ja eigentlich so, als wenn das Ich ausgelöscht ist. Nicht? Könnte man beinahe denken. Davon ist natürlich nicht die Rede. Ich lebe, aber nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Ich bin ein Wunderwerk aus Gottes Hand. Ich bin ein Prinz, ein Königskind. Das ist alles wahr und das bleibt auch so. Aber das, was jetzt mein Innerstes bewegt und durch mich durchdringen soll, ist immer der Herr Jesus. Und Leute, die so leben, die werden endlich von ihrer Umgebung auch ernst genommen. Kein Mensch wird bei solchen Christen sagen, ja, der hat ja seine Persönlichkeit verloren. Der ist ja nun ein Pappkamerad, der ist ja nur ein Hampelmann. Merkwürdigerweise entsteht das nur bei Leuten, die nicht so leben. Hier kann man dann immer feststellen, jetzt endlich ist das ein Mensch, wie man ihn sich wünscht. Mit Konturen. Nun sehen wir uns den Weinstock an. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, sagt der Herr zu seinen Jüngern. Und man kennt sie an der Frucht des Geistes. Galater 5,22. Durch die Beeren symbolisiert. Die zeigen die Liebe in ihrer verschiedenen Form. Die erste Beere ist die selbstlose Liebe. Die Freude ist die jubelnde Liebe. Der Friede ist die ruhende Liebe. Die Geduld ist die tragende Liebe. Die Freundlichkeit ist die leuchtende Liebe. Die Gütigkeit ist die mitteilende Liebe. Der Glaube ist die vertrauende Liebe. Die Sanftmut ist die wehrlose Liebe. Die Keuschheit ist die reine, bräutliche Liebe. Und so können wir füreinander beten, dass die Beeren bei uns richtig gut wachsen und dass das alles sich ausbreitet und Gestalt annimmt. Die Welt hungert nach solchen Menschen. Selbst der letzte Gefängnisinsasse wünscht sich solche Freunde, die so sind. Oder glaubst du, dass da irgendein Gefangener sagt, ja, also das finde ich gut, dass mein Freund mir meine Frau wegnimmt und mich betrügt und denn das mache ich ja auch und das machen ja alle. Nein, der weiß ganz genau, nee, nee, also bei seinem Freund, na, der soll aber ganz besonders gut sein. Er weiß, wie es richtig ist. Ja, und der Herr bestimmt, wie viel Frucht jeder bringt. Es sollte keinen Neid, sondern herzliche Mitfreude geben. Das seht ihr hier unten links. Endlich es fiel auf ein gutes Land, trug Frucht, hundertfältig, 60-fältig, 30-fältig. Das setzt der Herr fest. Und er wird nachher nicht anfangen nachzuprüfen, wie viel du gebracht hast. Das hat er schon im Vorhinein bestimmt. Sondern er wird nachprüfen, ob du denn treu gewesen bist. In der Möglichkeit, die er dir gegeben hat. Sonst hat man nämlich alleweil bloß Ärger und vergleicht sich mit irgendjemandem und sagt, ja, wenn ich so wäre wie der, dann hätte ich ja, dann würde der Herr auch sehr zufrieden sein. Und was der alles schafft und ich mit meinen kümmerlichen Geschichten, die ich da vollbringe, kann ich mich ja gleich verstecken. Nicht? So kann man sein Leben ganz schön ruinieren, indem man einfach mit sich selbst im Streit liegt und mit dem Herrn im Streit liegt, dass es bitteschön nicht so toll aussieht mit meiner Frucht wie bei der Frucht des anderen. Nein, wir wollen uns gegenseitig anreizen, alles zu bringen, was der Herr uns möglich macht, aber ansonsten dankbar sein für das Maß, das er für jeden festsetzt. Der Baum rechts steht, im Baum rechts steht, was noch alles in der Bibel Frucht genannt wird. Die Frucht der Buße in dem Baum, nicht? Die Frucht der Buße, das ist alles an Gutem, was durch die Umkehr entsteht. Alles, was dann von einem Menschenkind ausgeht, das bisher verkehrt gelebt hat und dadurch auch natürlich nichts Vernünftiges zustande gebracht hat. Die Frucht der Gerechtigkeit. Ein jungster Junge sagte mal so schön, nun bin ich jeden Tag vor Gott okay. Denn er hatte den Herrn gefunden und freute sich darüber, dass jeder Tag beginnt, als wenn nie etwas Böses geschehen ist. Als wenn er nie böse gewesen ist. Ganz frei und fröhlich kann er losspringen. Ein Entertainer singt, Guten Morgen, liebe Sorgen, seid ihr auch schon alle da? Und wir können sagen, Und so beginne ich immer meinen Tag, wenn ich meine Frau begrüße: Guten Morgen, ein schöner neuer Tag aus Gottes Hand. So fangen wir immer an. Und so geht es dann auch weiter. Denn Gott wird auch heute nichts an uns versäumen. Ja, dann gibt es noch mehr Frucht. Geistliche Kinder. Geistliche Leibesfrucht, kann man sagen. Das ist ja auch unglaublich, dass wir fähig sind, etwas Ewiges zu zeugen. Ich habe euch gezeugt mit dem Samen des Wortes Gottes, sagt Paulus zu Leuten, die er gewonnen hat für Jesus. Wir können etwas Ewiges zeugen. Ach, der unglaubliche Gedanke. Das ewigen Bestand hat. Alles, was sonst produziert wird auf dieser Erde, vergeht wieder. Aber wir können Menschen der Ewigkeit zeugen und entsprechend das Wort Gottes weitersagen und für Menschen beten. Die Frucht der Lippen, dem Herrn sagen, wie wunderbar man ihn findet, dass man ihn liebt. Ja, meine Frau könnte auch sagen, warum sagst du denn immer wieder, ich liebe dich und du bist so herzig und ich finde dich so gut. Warum sagst du mir das immer? Ist da der Mensch, ich weiß es schon, seit 58. Könnt ihr euch so eine dumme Frau vorstellen? Sie genießt es ganz ungeheuerlich, dass ich es immer wieder sage. Jeden Tag und mit ihr schmuse. Und der Herr hat Sehnsucht, dass wir das mit ihm auch so machen. Er ist der Bräutigam, wir sind die Braut. Er will, dass wir es ihm sagen, nicht bloß denken, nicht bloß in der Bibel nachlesen. Er will, dass wir es ihm sagen, immer aufs Neue. Das erfreut sein göttliches Herz. Frucht der Lippen. Überhaupt, die Frucht der Lippen kann man gar nicht hoch genug veranschlagen. Man darf sich nicht irritieren lassen durch die Tatsache, dass viel dummes Zeug geredet und geplappert wird. Das ist natürlich keine Frucht, das ist alles Fallobst, nicht? Aber Frucht der Lippen, denk mal, was das bedeutet, wenn wir jemand, der nicht klarkommt, ein lösendes Wort sagen. Das lösende Wort. Was ist das für ein unglaubliches Geschenk? Also, dass du mir das gesagt hast, Mensch, da wäre ich nie drauf gekommen. Ach, das ist ja die Lösung. Ja, das mache ich. Ein Wort manchmal. Und da kann man sich also sicher in einem viel höheren Maße darauf verlassen, dass der Herr einen leitet. Ich habe ein einziges Mal in meinem Leben Folgendes erlebt. Da waren Leute bei mir in der Seelsorge und das war so verworren, dass ich nichts dazu zu sagen wusste und nicht zu sagen wagte. Weil man den Eindruck hatte, aber alles, was du sagst, greift sowieso nicht und verschärft womöglich noch an irgendeiner Stelle. Halt dich bloß raus, halt den Mund. Und ich will also nur abschließend sagen, also ich denke, wir beten jetzt noch miteinander und wir befehlen das Ganze, die ganze Geschichte dem Herrn. Es gibt im Moment hier einfach keinen Rat und keine Klarheit. Ich will das sagen. Mach den Mund auf und sage die Lösung. Auf die wir die ganze Zeit nicht gekommen waren. Ich hörte meiner eigenen Lösung zu. Indem ich sie sagte, nahm ich sie erst zur Kenntnis. Das habe ich vorher und nachher nie wieder erlebt. Ein einziges Mal. Aber das ist mir ein kostbares Beispiel, wenn man daran sieht, dass der Herr durch Menschen unmittelbar reden kann. Die selbst gar keinen Überblick haben. Frucht der Lippen. Und so kann man ja auch den Herrn bitten, dass man ein guter Rathelfer und Tröster wird und ist. Ja, das war dies. Und dann der Papagei, der da sitzt. Papageien sind zu finden im Glasfenster hinter dem Altar in der Kirche Erfurts, in der Luther predigte. Was ist typisch für einen Papagei? Der plappert alles nach, was Herrchen oder Frauchen ihm vorgeredet hat. Sonst kann er nichts. Stimmt's? Er kann sich keine eigenen Worte ausdenken, dann krächzt er bloß. Ein gutes Bild für die Kinder Gottes. Rede nicht sonst was Religiöses. Rede, was der Herr in seinem Wort sagt. Nichts davon weg, nichts dazu, sondern so möglichst genau. Dann wird der Herr sein Wort ganz wunderschön auch an dir segnen. Ja, und der Apfel rechts unten, zur Kontrolle, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Menschen können viel erzählen, auch fromme Menschen können viel erzählen. Aber um nochmal auf diese Früchte zurückzukommen, da an der Traube, an diesen Früchten wird man Menschen erkennen. Da können sie nicht verbergen, wer in ihnen ist. An der Frucht kommt es heraus. Was habe ich schon für fromme Leute, höchst fromme Sachen erzählen, hören, und ihr Leben war das ganze Gegenteil. Da kann man immerhin noch das annehmen, was richtig war, was er gesagt hat, aber er ist auch durchschaut, nicht? Übrigens kann man so auch bei Gottesdiensten von Pastoren, die keine wiedergeborenen gläubigen Leute im Sinne des Wortes Gottes sind, kann man auch noch Segen nehmen. Meine Mutter war lange Zeit nicht mehr fähig, zum Gottesdienst zu gehen, und hat dann im Radio die merkwürdigsten Gottesdienste da angehört. Und sie sagte immer, ich habe wieder so viel Segen gehabt. Und dann habe ich gelegentlich gefragt, meine Mutter, das war doch ein fürchterlicher Verkündiger, der glaubt doch sonst was. Ja, aber sieh mal, er hat gesagt, und dann hat er natürlich als Pastor irgendwo doch mal ein Wort aus der Schrift gelesen. Das hat sie genommen, die war fähig, aus Giftblüten wie eine Biene Honig zu saugen. Nicht? Das Richtige hat sie sich rausgenommen, und das hat ihr geholfen und sie getröstet. Also da kann man auch es weit mit Weisheit, göttlicher Weisheit bringen. Es gibt viel Faules in der Kirche, und stundenlang könnte man sich darüber aufregen. Ich habe mal beschlossen, also ich habe auch bloß wenig Zeit, Geld und Kraft, und das kann man natürlich auch alles verpulvern in großem Ärger gegen all das, was nun wieder verkehrt ist. Man kann es auch aufheben, um es einzusetzen, um die Freude über das, was der Herr schenkt und was gut ist, auszudehnen und auszubreiten. Nicht? Sonst ist die ganze Zeit vertan. Was gibt es für endlose, kritische Debatten, aus denen sowieso dann wieder nichts rauskommt? Wollen wir lieber das bringen, was der Herr gerne weitergesagt haben will. Ja, meine Kinder kamen früher so, als sie klein waren, öfters. Papi, sind wir lieb? Papi, sind wir lieb? Und wenn ich dann sagte, ihr seid ganz lieb, wir freuen uns über euch, dann ging die also mit einem unbeschreiblichen Gesichtsausdruck von Vater und Mutter. Und so will der Herr es haben, dass wir auch zu ihm kommen. Amen.